Hallo, ich erzähle euch jetzt was über DHCP. Was ist denn eigentlich DHCP? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich das gemacht, was man heutzutage halt macht. Ich habe ChatGPT gefragt, ob es mir das irgendwie anschaulich erklären kann, und es hat folgende Grafik generiert. Ich finde sie super anschaulich. Daraus geht sehr offensichtlich hervor, dass DHCP dafür da ist, um IP-Adressen zu verteilen und auch sonstige Netzwerkkonfigurationen an verschiedene Rechner. Spaß beiseite. Also ihr findet das in vor allem diesen beiden RFCs. Es gibt auch noch weitere Erweiterungs-RFCs, die sind aber, genau, also in den beiden steht eigentlich alles Wichtige drin. DHCP verteilt IP-Adressen. IP kommt ja bekanntlich in zwei Geschmacksrichtungen, einmal IPv4 und dann IPv6, was jetzt mittlerweile auch schon älter ist als wahrscheinlich die meisten Leute in dem Raum, einschließlich mir selbst, aber trotzdem noch nicht so wirklich weit verbreitet ist. IPv6 hat auch andere Möglichkeiten, IP-Adressen zu verteilen, deswegen beschäftigt sich dieser Vortrag primär mit IPv4 und entsprechend DHCPv4. Da ich nicht weiß, was ihr alles für Vorwissen habt, gibt es kurz ein bisschen IPv4-Einführung für so die wichtigsten Begriffe, die später noch wichtig sind. IP-Adressen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ein Subnet ist das Netz, in dem sich eine IP-Adresse befindet. Das sind die Rechner, die ich mit meiner IP-Adresse ohne weiteres einfach erreichen kann. Hier ist es eben dieser kleine Fitzelchen hier, /24, das heißt, die ersten 24 Bits sind fest von der Adresse für alle Adressen innerhalb des Netzes. Die Informationen reichen mir jetzt aus, um die anderen Rechner in meinem Netz zu erreichen. Möchte ich andere Rechner erreichen, brauche ich noch das Gateway. Das Gateway ist einfach das Tor nach draußen. Wenn ich das große, weite Internet Dinge schicken will, dann muss ich die eben ans Gateway schicken und das Gateway schickt für mich weiter. Falls ihr die Befehle hier nicht kennt, wenn ihr in euer Linux-Terminal mal IPA oder IPR eingebt, dann kriegt ihr Output, der in etwa so aussieht. Also das ist jetzt auf ZIP-Rechnern einfach ausgeführt. Das hier ist die Route für innerhalb des Netzes. Dann so weiß der Linux-Rechner, wie er das Netz erreichen soll, eben mit der eigenen IP-Adresse über das Interface, also über den Netzwerkport raus. Und wenn er ins echte Internet will, braucht er das Gateway. So, zurück zu DHCP. Wie sieht so eine DHCP-Kommunikation aus? Also ich habe einen Client und ich habe einen Server. Der Client ist euer Handy oder Laptop oder wie auch immer, und der Server wird, wenn ihr euch jetzt hier im EDROM einloggt, von der Uni betrieben. Und der Client fängt an mit der Kommunikation mit einem Discover und dann geht es so ein bisschen hin und her. Was ihr hier seht, es stehen hier Ports. Das sind UDP-Ports. Um UDP zu machen, braucht man eigentlich eine IP-Adresse. Das ist doof, weil wir haben noch keine IP-Adresse. Das wollen wir eigentlich gerade machen. Deswegen schickt der Client von IP-Adresse 0000 an, er weiß ja auch nicht, wer der Server ist, 255 und so weiter, und broadcastet damit einmal in das Netz. Der Server antwortet dann von seiner IP-Adresse an die IP-Adresse, die er in dem Offer dem Client anbietet. Der Client hat die aber noch nicht, also es ist auch direkt über die MAC-Adresse ist schon klar, dass der Client gemeint ist innerhalb des Netzes. Der Request erfolgt aber auch nochmal an 255.255.255, damit potenziell andere Server im Netz das auch mitbekommen. So, wie sieht so ein Paket aus, was die durch die Gegend schicken? Kann man das gut erkennen mit den Farben? Ich bin mir nicht sicher von hier unten. Also es gibt hier die grünen Felder. Die grünen Felder sind die, die in aktuellem DHCPv4 heutzutage tatsächlich verwendet werden. Es gibt das Options-Feld, das wird auch noch verwendet. Und es gibt diese ganzen grauen Felder hier oben, die sind da halt. Es ist spezifiziert, was man da reinschreibt, aber entweder braucht man das nicht mehr oder es ist auch schon im Standard spezifiziert, dass es ein fester Wert ist. Warum ist das so? Weil DHCP kein eigenständiges Protokoll ist, sondern es basiert auf BootP, dem Bootstrap-Protokoll. Das ist ein Vorgänger davon, der hatte genau den gleichen Einsatzzweck, aber die Funktionalität davon hat irgendwann nicht mehr ausgereicht, deswegen hat man an DHCP dran gebastelt und dann zeitweise auch beides gleichzeitig im Betrieb gehabt, oder man wusste jetzt nicht, ob der Client jetzt was von beidem der Client kann und spricht, und deswegen ist es kompatibel, und wir haben ja alle gelernt, Kompatibilität macht alles wunderschön. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen näher auf das Options-Feld ein, weil das ist relativ wichtig. Es sieht ja so klein aus und so klein dran gestöpselt, aber eigentlich geht das so ein ganzes Stück hier runter potenziell. Das beginnt mit dem Magic Cookie, was halt einfach vier feste Bytes sind, um das DHCP-Protokoll von anderen BootP-artigen Dingen abzugrenzen. Und danach kommen eine Menge von Optionen, die alle nach dem gleichen Schema aufgebaut sind. Man hat ein Byte für die Option-ID, man hat ein Byte für die Länge und danach hat man den Inhalt, der eben in Bytes so lang ist, wie die Länge gesagt hat. So, klassische Optionen, die man eigentlich regelmäßig hat. Hier in grün angegeben sind, die grünen Optionen sind quasi im Protokoll spezifiziert, dass sie bei bestimmten DHCP-Paketen mitgeschickt werden müssen, die anderen nicht. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal der Message-Type. Der muss immer mitgeschickt werden, egal bei welchem DHCP-Paket. Es ist eine Option. Option klingt immer so nach optional, weiß ich nicht. Dass sie das nicht irgendwie mit in den Struct reingebaut haben, da zeigt schon ein bisschen, dass wie historisch gewachsen das alles ist. Der Server muss immer seine Server-ID mitschicken und wenn der Client mit dem Server redet, dann muss er auch die Server-ID mitschicken, damit klar ist, mit welchem Server er redet. Es gibt auch eine Client-ID, aber die ist total redundant zu dem einen Feld in dem Struct selber und wird eigentlich quasi nicht verwendet. Genau, dann ein paar Sachen sind klar, das sind halt so Konfigurationsdinge, die habt ihr sicherlich schon mal gesehen, irgendwie DNS-Server oder so. Was vielleicht noch auffällt, Netzmaske, also das, was definiert, was ein Subnetz ist und Gateway, sind nicht grün. Der Server muss die nicht mitschicken. Der kann euch eine IP-Adresse geben, ohne euch zu sagen, in welchem Subnetz die ist und ohne euch zu sagen, was ihr Gateway ist. Das ist total super, dann ist die IP-Adresse total hilfreich. Der Client kann sich aber kann dagegen vorgehen oder kann sagen, was er mitgeschickt haben möchte mit dem Requested Options Feld. Der Client muss auch hier als Option definieren, welche IP-Adresse er gern hätte, oder also die IP-Adresse optimalerweise spezifizieren, die ihm der Server gerade angeboten hat. Welche der Server anbietet, ist aber keine Option, sondern ein Feld in dem Struct. Das ist sehr historisch gewachsen. Ja, dass sich quasi alles in diesen Options hier abspielt, reichen die manchmal nicht, weil das Struct hat so irgendwie eine Maximallänge, die spezifiziert ist und naja, das Optionsfeld ist damit halt nur endlich lang potenziell. Deswegen gibt es die Möglichkeit, hier die beiden Felder noch mit zu verwenden. Sname hat gar keine Bedeutung mehr in DHCP, File hat nur noch in Ausnahmefällen, in Spezialfällen eine Bedeutung. Das sind beides relativ große Felder. Wenn man die mitverwenden möchte für die Options, dann gibt es, naja, wie sollte es auch anders sein, natürlich eine Option dafür, um das zu spezifizieren. Jo, dann noch ein paar andere lustige Optionen. Time-Server und Name-Server sind nicht, wie ihr vielleicht denkt, NTP- und DNS-Server, sondern das sind sehr alte Protokolle, die zum Glück schon nicht mehr verwendet werden. Ich glaube, die Uni betreibt noch ein oder zwei Time-Server. Die haben sich ja, historisch gewachsen, aber jetzt verewigt mit so niedrigen Optionsnummern für immer im DHCP-Protokoll. Cookie-Server ist ein Server, bei dem man ein MOTD, also Message of the Day, anfragen kann. Das sind wichtige Dinge halt. Die anderen Optionen habe ich mal, ich habe die Optionen mal durchgescrollt im RFC und habe die mit reingepackt, weil ich sie lustig fand. Was noch wichtig ist, Optionen enden mit dieser Option. Also 255, das höchste Byte ist einfach nur, danach kommt nichts mehr Sinnvolles und danach wird halt noch ein bisschen mit Nullern gepaddet oder auch theoretisch dazwischen. Jo, DHCP-Clients. Ich habe vor ein paar Monaten Debian neu installiert und der Default-DHCP-Client, der mitinstalliert wurde, war immer noch der ISC-DHCP-Client, der jetzt mittlerweile seit 2 Jahren end of life ist. Das ist vielleicht nicht so gut, aber andererseits, wenn man sich den Source Code anschaut, auch verständlich. ISC hat ein neues DHCP-Projekt gemacht, das heißt KEA. Es ist ein riesig überladenes Ding. Ihr kennt es vielleicht eher als DHCP-Server. Nee, es kann auch Client, es kann alles. Ich mag es nicht besonders gern. Und es gibt auch noch ein paar andere DHCP-Clients, auch sicherlich noch einige, die ich hier nicht aufgeführt habe. Die hier sind alle in C geschrieben und bis auf KEA auch alle schon relativ alt. Und ich war ein bisschen unzufrieden mit der DHCP-Client-Situation und deswegen gab es für mich nur eine sinnvolle Möglichkeit. Ich schreibe mir meinen eigenen DHCP-Client. Ja, dafür mache ich jetzt noch kurz ein bisschen Werbung. Ich habe zuerst dieses Meme gebastelt, als ich gerade sehr frustriert war von allen DHCP-Clients und dann den Client geschrieben. Das konnte ich glücklicherweise als Masterprojekt machen, da hatte ich noch ein bisschen mehr externe Motivation. Er kann nur DHCP V4 bisher, geplant ist schon auf V6 auch irgendwann einzubauen. Genau, ist in Rust geschrieben. Er hat neben mir auch noch, ich glaube, 4 andere Nutzer, die ihn tatsächlich nutzen auf all ihren Geräten. Danke. Sie dürft ihn gerne auch verwenden. Er funktioniert unter Linux. Er kommt mit einem Systemd-Service-File direkt mitgeliefert, was ihr verwenden könnt, was ihr aber natürlich nicht müsst. Er hat auch eine Beispiel-Config. Falls ihr Fragen dazu habt, dann fragt mich einfach. Das ist voll gut. Ist auch voll gut, wenn ihr Features oder Bugs findet oder so. Genau. Ich verwende ihn selber auf all meinen Linux-Geräten und bisher hat er gute Arbeit geleistet. Zum Beispiel die Situation, die ich vorhin erzählt habe mit dem Gateway und Netzmaske werden nicht unbedingt mitgeschickt, wenn man sie nicht requestet. Darin bin ich mal reingelaufen, weil irgendein komischer Hotel-DHCP-Server das nicht gemacht hat. Ja, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr Fragen? Ja, Schäppi.
Ich habe eine Frage. Kannst du mal zurückgehen auf die Seite, wo die Felder drüber. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Nochmal weiter. Nochmal.
Nee, ich
glaube, die Option ist, oder? Genau, was bedeutet All Subnets are local?
Ach so, ich habe nicht alles verstanden, was da stand. Also die Optionen habe ich primär reingetan, also gerade die unteren 3 habe ich reingetan, weil sie lustig waren. Das heißt ja auch schließlich Funny Options. Irgendein Funny Teil muss ja auch in den Fun Facts für DHCP sein. Ja.
Wenn ich auf meinem Laptop so dieses WLAN haben möchte, dann habe ich da so magisches Dings da, dann klicke ich da und dann passiert da Magie und dann habe ich plötzlich Internet. Was muss ich dieser Magie sagen, dass sie dein DHCP verwendet?
Keine Ahnung, also ich mache das halt mit WPS Applicant und starte meinen DHCP-Client per Systemd-Service auf allen Interfaces quasi, auf denen ich potenziell Netzwerk bekommen kann. Also bau dein Netzwerk-Setup sinnvoll, ist die Antwort, glaube ich.
Kann der im Hintergrund das Dämon laufen?
Ja.
Kommt auch damit klar, wenn gerade kein Link
ist? Ja. Okay. Und er macht automatisch wieder DHCP-Requests, sobald wieder Link da ist. Cool. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann gebe ich weiter an Michi.